Geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, letzte Woche hat die Akademie Kahnberg Insolvenz angemeldet und das Amtsgericht Walsrode hat einem Insolvenzverfahren in Eigenregie zugestimmt. Dabei ist öffentlich bekannt geworden, dass die Stadt offene Forderungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro hat. Bis hierhin sind sich alle einig. Dann gehen die Erzählungen aber auseinander. Die offizielle Version lautet ungefähr so. Kahnberg hat uns 2014 und 2015 gerettet, hat Verantwortung übernommen in einer Situation, in der niemand sonst Soziales zur Seite stand, hat gute Referenzen, ist zu schnell gewachsen, hat nun großen Leerstand und ist deshalb insolvent. Eine Insolvenz im sozialen Bereich ist nichts ganz Außergewöhnliches und Fehler sind nicht erkennbar. Wir sind ihm extrem dankbar. Die offizielle Erzählung hat, sagen wir mal, zumindest Risse. Eine andere Variante könnte so oder so ähnlich lauten. Kahnberg hat 2014 den Fuß in die Tür bekommen, Pädagogik für eine schwierige Zielgruppe, wurde dann möglicherweise durch die Sozialbehörde bevorzugt behandelt, bei der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, obwohl es auch andere Angebote gab. Er hat Vorschüsse in Millionenhöhe bekommen, die er nach bis zu 3 Jahren immer noch nicht zurückgezahlt hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat die Stadt ihm Jugendhilfeleistungen doppelt beglichen und wird einen Teil davon abschreiben müssen, zulasten der öffentlichen Kasse. Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir es wichtig finden, dass lückenlos aufgeklärt wird, welche Version der Wahrheit entspricht und wo die Verantwortung liegt. Dabei geht es uns nicht nur um das Recht der Öffentlichkeit zu erfahren, was mit den Millionen passiert ist. Es geht vor allem um die 142 Jugendlichen und die rund 200 Beschäftigten in Bremen, die ein Recht haben zu erfahren, wie es mit ihnen weitergeht. Es braucht ein Maximum an Transparenz und das wurde bisher noch nicht hergestellt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Momentan wissen wir eher, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wie ist die wirtschaftliche Lage des übrigen Firmengeflechts, was ist zum Beispiel mit der Makarenko-Schifffahrtsgesellschaft GmbH, die ausdrücklich keine Insolvenz angemeldet hat. Was ist mit der Wildfang GmbH, die wie die Akademie ihren Firmensitz in Botel hat und deren Geschäftsführer anfangs in der Rückstraße beteiligt war. Wir wissen nicht, wie hoch die Vorschüsse der Stadt an Kahnberg insgesamt waren. Das konnte Soziales in der internen Sitzung nicht angeben. Bekannt ist nur, dass die Vorschüsse in dieser Höhe einmalig sind. Bestätigt wurde hingegen, dass zumindest teilweise für Leistungen doppelt Geld von der Stadt an Kahnberg geflossen ist, einmal in Form von Vorschüssen und dann nochmal in Form von Entgelten. Soziales konnte aber nicht beantworten, wann Entgeltverträge für die Kahnberg-Einrichtung abgeschlossen wurden, welche Summe an Entgelten geflossen ist und wie viele Leistungen damit doppelt beglichen wurden. Uns ist aber bekannt, dass bereits Ende 2015 Entgeltverträge für einzelne Einrichtungen abgeschlossen worden sind und mit den Entgelten auch Investitionen und laufende Kosten beglichen wurden. Die Vorschüsse hätten spätestens dann zurückgezahlt werden müssen. Passiert ist aber mindestens 1,5 Jahre lang nichts. Erst als Soziales die Entgeltzahlung ab Ende September diesen Jahres mit den Vorschüssen verrechnet hat, bekam die Stadt zumindest teilweise Geld zurück. Das ging aber auch nur einen Monat lang gut, dann kam die Insolvenz. Das bedeutet zum einen, dass Kahnberg keinerlei Rücklagen hatte. Zum anderen bedeutet es, dass Soziales sich keinerlei Sicherheit hat geben lassen für die Rückzahlung der Vorschüsse. Und zum dritten wirft es die dringende Frage auf, was mit den Millionen passiert ist. Da laut Soziales für alle Kahnberg-Einrichtungen zumindest vorläufige Entgeltverträge existieren und es auch keine UKJUK-Rückstände mehr gibt, müssten umfassend Entgelte geflossen sein. Es ist also im Rahmen des Möglichen, dass Jugendhilfeleistungen in Millionenhöhe doppelt vergütet wurden seitens der Stadt, ohne jede Garantie und mit dem Risiko, dieses Geld abschreiben zu müssen. Dass diese Vorschüsse überhaupt gezahlt werden, lassen Sie mich das auch deutlich machen, ist plausibel. In einer Situation, wo innerhalb von wenigen Tagen hunderte unbegleitete Jugendliche in Obhut genommen werden mussten, brauchte es schnelle Handlungsfähigkeit, das gestehen wir durchaus zu. Wir erkennen vollständig an, dass die Unterbringung und Betreuung von 2500 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in 2014 und 2015 eine besondere Ausnahmesituation war, die in Bremen auch besser bewältigt wurde als anderswo. Die rapide gestiegene Inanspruchnahme der Jugendhilfe traf ja auf ein Jugendhilfesystem, das sowieso mangelhaft ausgestattet war. Seit Jahren mussten 70% der Bremer in Bremen in Obhut genommenen Jugendlichen außerhalb Bremens untergebracht werden, weil es nicht genug Jugendhilfeplätze gab. Nur dank des Engagements vieler, tausender Haupt- und Ehrenamtlicher konnte Obdachlosigkeit überhaupt vermieden werden. Und diese Leistung der auch der Beschäftigten in der Behörde, die muss man hier auch mal honorieren. Wir hätten uns aber gewünscht, dass die Sozialbehörde genau hinschaut, bevor ein Träger, der Mitte 2014 in Bremen mit 10 Plätzen gestartet ist, innerhalb von kürzester Zeit zu einem der größten Jugendhilfeträger Bremens katapultiert wird. Kannenberg war ja kein Unbekannter. Und eine Bundesverdienstmedaille sollte einer Sozialbehörde als Referenz nicht ausreichen. Immerhin hat man schon Bilder in der Zeitung gesehen, in denen Jugendliche in seinen Einrichtungen Liegestützen in tiefen Pfützen machen mussten. Immerhin gab es bereits bei früheren Einrichtungen Beschwerden gegen sein pädagogisches Konzept, das auf körperlichem Drill und geistiger Unterwerfung beruht. Wenn man überhaupt von pädagogischem Konzept sprechen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein echtes Konzept wurde ja monatelang nicht vorgelegt, obwohl die Einrichtungen längst am Start waren und das mehrfach von uns und auch der CDU-Fraktion in der Sozialdeputation eingefordert wurde. Wir haben uns auch selbst ein Bild gemacht, damals in der Rekumer Straße. Die Jugendlichen waren zugegebenermaßen schwierig und diese Systemsprenger konnten in vielen Einrichtungen nicht betreut werden. Die Jugendlichen wurden dann von der Schulpflicht betreut, ein Lehrer war aber noch nicht da. Die Bildungsbehörde hat also auch nicht allzu genau hingeschaut. Cindy Tunjel und ich saßen im weiteren Verlauf nicht nur einmal in der Sozialbehörde mit konkreten Beschwerden von Jugendlichen und von Beschäftigten. Kannenberg war auch anderen Landtagen oder ist auch anderen Landtagen kein Unbekannter. Im Abschlussbericht zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtages Schleswig-Holstein zur Jugendhilfeeinrichtung Friesenhof, wo Gewalt und erniedrigende Behandlung gegenüber den Schutzbefohlenen angewendet wurde, taucht Kannenberg als Beschäftigter, als Berater und als möglicher Betreiber auf. Die Schlussfolgerung aus dem Abschlussbericht des PUA dort war, ich zitiere, es ist aus politischer Sicht gegenüber den Trägern und deren Verbänden deutlich zu kommunizieren, dass diese Form von konfrontativer Pädagogik und insbesondere sogenannter Bootcamps, wie sie der Zeuge Kannenberg betrieben hat, aus Sicht des Ausschusses in Schleswig-Holstein. Auch Bremen hatte dort Jugendliche untergebracht und hat sie dann, als das bekannt geworden ist, schnellstmöglich abgezogen. Das hat Senatorin Stamann hier auch so vertreten. Man hat aber faktisch die Jugendlichen aus von Kannenberg zumindest mitgeprägter Pädagogik herausgeholt, nur um sich dann eben diese Pädagogik nach Bremen hereinzuholen. Da hätte man zumindest nochmal nachhaken können, bevor man Kannenberg 800 UMF hat betreuen lassen, denn Indizien für, sage ich mal, zumindest umstrittene Jugendhilfe gab es genug. Diesen Teil der Geschichte kann man nicht mehr korrigieren, es muss aber lückenlos aufgeklärt werden, ob Soziales seiner fachlichen Aufsichtspflicht und seiner finanziellen Kontrollpflicht ausreichend nachgekommen ist. Und das Wichtigste, es braucht Sicherheit für die Jugendlichen und für die Beschäftigten. Soziales scheint aktuell in der Sicherheit zu sehen, mit Kannenberg weiterzumachen. Er soll jetzt vermutlich Beschäftigte und Einrichtungen abbauen und dann konsolidiert weitermachen. Ich empfehle allen Beteiligten, jetzt einen Schritt zurückzumachen und sich ganz genau zu überlegen, ob damit nicht der Bock zum Gärtner gemacht wird. Das Ziel muss sein, die Jugendlichen gut und möglichst von den von ihnen vertrauten Beschäftigten betreut zu haben. Ob dafür ein Träger notwendig ist, der nach bisherigem Kenntnisstand zumindest Schwierigkeiten mit der Buchhaltung hat und umstrittene Pädagogik anwendet, das sollte doch zumindest mal kontrovers diskutiert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Klar muss sein, dass die Jugendlichen und die Beschäftigten nicht die Leidtragenden von eventuellem Missmanagement sein dürfen. Die Beschäftigten haben hohes Engagement an den Tag gezeigt, die sich auch bei Cindy, Tunjel und mir gemeldet haben, und ihr Erfahrungsschatz muss erhalten bleiben. Es gibt weiterhin einen hohen Bedarf an pädagogischem Personal zur weiteren Betreuung der Jugendlichen, aber zum Beispiel auch in Kitas und Schulen, und den Beschäftigten mit und ihrem Erfahrungsschatz muss eine weitere Perspektive geboten werden von der Stadt. Die Jugendlichen und Beschäftigten haben ein Recht auf eine Antwort von der Sozialsenatorin, und wir werden ganz genau unter den Teppich schauen. Wir haben Akteneinsicht beantragt und wir stellen einen ausführlichen Fragenkatalog zusammen, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass hinterher in der weiteren Erörterung durch die Akteneinsicht oder auch durch die Sitzung der Sozialdeputation und Beantwortung der Fragen weitere Fragezeichen offen sind und das Bild nicht zurechtgerückt, sondern weiter in Schieflage geraten ist, behalten wir uns weitere Maßnahmen vor. Dankeschön. Was leider dabei heruntergefallen ist, ist eine, sage ich mal, Ihrem Haus ist ja sehr wohl bekannt, wie die Gelder geflossen sind. Wir haben auch einzelne Kenntnisse und wenn wir wissen, dass für eine Einrichtung ab Ende 2015 ein Entgeltvertrag vorgelegen hat, dann hätten zumindest ab 2015, dann gab es doppelte Zahlungen für mindestens ein Jahr und dann hätten zumindest ab da, wo die Entgelte fließen, die Vorschüsse zurückgefordert werden müssen. Das ist mir hier viel zu weich, wie das formuliert wurde. Ich bin sehr gespannt, was die Innenrevision da herausbekommt. Wir jedenfalls haben Akteneinsicht beantragt, weil wir genau wissen wollen, für welche Leistungen doppelt abgerechnet wurde, doppelt Gelder geflossen sind. Herr Möhle, das, was Sie hier erwähnt haben, mit keiner einzigen Silbe haben Sie die doppelte Vergütung erwähnt. Es ist sicher, ich habe das auch gesagt, es ist unbestritten, dass Leistungen erbracht wurden, das stellt niemand in Abrede. Es ist auch unbestritten, dass es wichtig war, dass die Vorschüsse gezahlt werden. Das habe ich in meinem ersten Redebeitrag auch bereits gesagt. Denn natürlich musste schnell reagiert werden und das war auch richtig, dass schnell reagiert wird. Eine ergebnisoffene Prüfung des jetzigen Verfahrens konnte ich aber an keiner Stelle hier hören. Es gibt keine ergebnisoffene Prüfung hinsichtlich des wie weiter. Nicht nur mit den Beschäftigten und Jugendlichen, es ist klar, dass sie weiter untergebracht werden müssen, aber auch ein wie weiter oder die Frage, ob weiter mit diesem Träger. Und da hätte ich mir ein paar deutlichere Worte von der Sozialsenatorin gewünscht, insbesondere hinsichtlich der Ausführungen zum pädagogischen Ansatz, den ich im ersten Redebeitrag dargelegt habe. Und die Alternativlosigkeit. Die Alternativlosigkeit. Frau Senatorin, die stelle ich auch mal in Frage. Es gab, das hat sogar die CDU vorhin, die Frau Grönert in ihrem Redebeitrag erwähnt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass der öffentliche Jugendhilfeträger selbst Leistung erbringt. Das hat das Jugendamt Bremen auch gemacht mit der EAE in der Steinsetzer Straße. Dort war das Jugendamt selbst Träger von Jugendhilfeleistung einer Jugendhilfeeinrichtung. Das hätte man durchaus auch bei anderen Einrichtungen und auch mit eigenen Konzeptionen machen können. Der Senat hat ja, und auch in dieser Bürgerschaft wurde häufig diskutiert über notwendige Konzepte und eine Ausdifferenzierung in der Jugendhilfelandschaft, sage ich mal. Es wurde gesprochen von einer Notschlafstelle, es wurde gesprochen von einem Ausbau der mobilen Betreuung, es wurde gesprochen von einer Haftvermeidungseinrichtung, und zwar schon vor 2 Jahren. Es wurde, und die LAG hat sehr wohl Vorschläge gemacht, zum Beispiel den Vorschlag eines Koordinierungspools. All das wurde bis heute nicht umgesetzt oder sehr verspätet umgesetzt. Der Ausbau der mobilen Betreuung wurde sehr viel später umgesetzt. Die Notschlafstelle gibt es bis heute nicht. Da hätte die Sozialbehörde und der Senat selbst aktiv werden müssen, an der Stelle, wo die freien Träger sich nicht in der Lage sehen, aktiv zu werden, anstatt einen Träger in eine Situation zu katapultieren, die uns vor die aktuelle Situation stellt, wie sie ist. Dankeschön.